Literaturhaus Bremen, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Literaturhaus Podcast, diesmal mit Frieda Ahrens. Und zu Gast in dieser Folge ist Mascha Unterleberg. Hallo Mascha.
Hallo, ich freue mich hier zu sein.
Schön, dass du da bist. Ich kläre nochmal allen Leuten, die zuhören, wer du bist. Und wenn ich Fehler mache dabei, dann unterbrichst du mich einfach direkt. Du hast Literaturwissenschaften und Kunstgeschichte in Freiburg und Paris studiert und du bist, und deshalb bist du hier, Autorin. Dein Debütroman heißt »Wenn wir lächeln« und es geht um eine Freundschaft zwischen zwei Jugendlichen, zwischen zwei Jungfrauen. Und es geht auch ein bisschen darum, sich selbst auszuprobieren und es geht so ein bisschen um Wut, habe ich das Gefühl. Ich habe das Gefühl, in dem Buch verhandeln so mehrere Themen sich so parallel. Deswegen dachte ich, frage ich dich mal als erste Frage, was ist denn für dich das Thema des Buches?
Ja, für mich ist das Thema des Buches tatsächlich diese Freundinnenschaft zwischen den beiden jungen Frauen, zwischen Yara und Anto. Die steht für mich sehr im Zentrum und das war auch das Erste, wovon ich wusste, dass ich darüber schreiben will. Dann bin ich wirklich eben um diese beiden Figuren sehr lange so gekreist und habe deren Beziehung in all ihren Höhen und Tiefen und Ambivalenzen entwickelt. Und dann kamen diese anderen Themen und diese Wut einfach dazu, weil ich über junge Frauen in dieser Zeit geschrieben habe und gemerkt habe, dass Wut da einfach ein sehr großes Thema ist, zumindest für mich.
Wenn du sagst, du hast das dir so überlegt und die beiden sind ja sehr unterschiedlich, also sehr unterschiedlich groß geworden. Yara hat so eine Mutter, die so sehr umsorgend ist. Sie geht jetzt auf eine viel, ein bisschen bessere Schule und so, das ist ihr dann irgendwann auch wichtig. Und Adno hat viel Geld, scheint es, und wohnt aber alleine, weil so Eltern nicht so eine große Rolle spielen in ihrem Leben und die beiden treffen so ein bisschen aufeinander. Wie hast du die so konstruiert als Figuren? Also welche Eigenschaften waren dir wichtig, dass die beiden haben, sodass das im Gefüge auch irgendwie funktioniert oder sich manchmal auch reibt?
Also mich hat schon so eine Freundschaft, wie du gesagt hast, von zwei sehr ungleichen Personen interessiert, wo die eine eben so sehr stark wirkt und die andere eher in ihrem Schatten steht und was passiert, wenn die sich dann versucht, daraus zu befreien oder welche Dynamiken es gibt, die vielleicht auch irgendwann kippen und wodurch kippen die und so weiter. Und ich hatte als erstes als Figur Anto als so eine Freundin, also Anto ist diese sehr selbstbewusste, auf den ersten Blick sehr taffe Person und Yara ist die Erzählerin, die eben so auf Anto blickt. Und Anto war so eine Figur, wo ich dachte, das ist vielleicht die Freundin, die man als junger Mensch an seiner Seite haben will, wenn man selbst nicht so super selbstbewusst oder selbstsicher ist. Und genau, dann habe ich am Anfang eben einfach sie entwickelt und sie hat dann auch sehr stark den Ton der Geschichte und das Tempo und so weiter vorgegeben. Und dabei hat sich dann immer mehr Yara aber auch als eigene Person entwickelt und ich habe mich immer mehr angefangen für ihre Verletzlichkeit, ihre Abgründe und ihre Gedanken, die ja teilweise schon sehr, sehr komplex und teilweise fast obsessiv sind, zu interessieren. Und irgendwann hatte ich dann die beiden Figuren, die sich dann eben so angezogen und abgestoßen haben. Ich würde schon sagen, im Zentrum stand am Anfang Anto als so tonangebende, starke, schillernde Persönlichkeit.
Ist ja total spannend, dass du sagst, du hast dir irgendwie zwei Figuren überlegt und dann hast du dich für die, die am Anfang stand und die tonangebende war und das wird dann aber nicht deine Protagonistin, sondern die andere wird die, aus deren Perspektive man. Und die man, wo ich auch denken würde, eigentlich, es ist immer wahrscheinlich auch eine blöde Idee, aber dass man denkt, als Autorin kennt man wahrscheinlich die Protagonistin am besten. Mhm. Ja. Und vielleicht stimmt es dann ja auch gar nicht.
Doch, also ich glaube, mich hat schon einfach die Protagonistin interessiert in ihrem Blick auf eine andere Person und in ihrer Definition von sich selbst bezüglich einer anderen Person. Also dieses, wie vergleicht man sich vielleicht auch mit einer anderen Person, wie orientiert man sich an jemandem und sie hat ja diesen sehr großen Wunsch nach absoluter Nähe in dieser Freundinnenschaft und gleichzeitig erzeugt sie selbst auch Grenzen, dadurch, dass sie über bestimmte Dinge nicht mit Anto spricht und so weiter. Und ja, diese ganze Komplexität hat mich schon interessiert aus Yaras Perspektive, aber ich wusste aus Yaras Perspektive erst, so kann man das vielleicht sagen, wer Anto ist, bevor ich wusste, wer Yara eigentlich selbst ist und was so ihre tiefer liegenden Gedanken sind.
Wie man es vielleicht ja auch bei sich selbst manchmal hat, ne? Also es ist ein bisschen blöd, aber gerade so in dem Alter erkennt man sich ja auch Stück für Stück erst selbst in so einem
Genau, und auch viel über die Blicke nach außen und dieses irgendwie sich mit anderen vergleichen und so, würde ich sagen. Und sich orientieren an anderen Personen. Das ist das, was Yara eben macht.
Hat diese Erzählweise mit, es gibt da eine andere Frau und an der messe ich mich oder man steht irgendwie in Konkurrenz, man will irgendwie Sachen für sich haben und dann aber auch Sachen teilen, funktioniert das, weil das weibliche Personen sind?
Ja, leider. Also ich glaube schon, dass das was sehr Strukturelles, sehr Gesellschaftliches ist, dass Frauen irgendwie dazu sozialisiert werden, sich miteinander zu vergleichen, sich aneinander zu messen, dass es so dieses Narrativ gibt von, es kann nur eine Schönste geben und es ist wichtig, schön zu sein und so weiter. Und es gibt schon Momente, in denen die beiden auch versuchen, das zu brechen, eben durch diesen absoluten Zusammenhalt und dieses sich irgendwie gegenseitig feiern und auch sich gegenseitig sagen, wie toll man sich findet. Aber das ist eben schon sehr tief verankert, diese Angst irgendwie neben einer anderen Person nicht gleichwertig bestehen zu können.
Ich habe das Gefühl, diese Geschichten von zwei Freundinnen, da gab es ganz lange eine Lücke in der Literatur. Ich habe das Gefühl, so Freundinnen-Geschichten wurden, also wenn wir jetzt mal die Kinderliteratur ausklammern, aber so Coming-of-Age-mäßig wurde das nicht so oft erzählt. Und da fällst du ja direkt rein. War das auch so ein Bedürfnis, so eine Lücke zu schließen?
Also ich habe nicht bewusst gedacht, oh, da gibt es keine Geschichten zu, die will ich erzählen. Aber rückblickend würde ich schon sagen, mir haben diese Bücher ein Stück weit gefehlt. Eben auch diese Ambivalenz von so einer Beziehung, gerade in so einer genau sehr, sehr jungen, sehr frühen Phase. Ich kannte dann tatsächlich eher Filme, in denen sowas verhandelt wird, sowas wie 13 oder so, aber wenig Bücher tatsächlich. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt zunehmend, also vielleicht nicht Coming of Age, aber eben Bücher, in denen so Frauen und auch Frauenfreundschaften und so im Mittelpunkt stehen, gelesen werden, dadurch vielleicht auch sichtbarer werden. Ich denke, dass es die wahrscheinlich schon immer irgendwie gab, aber dass es jetzt mehr Raum dafür gibt einfach.
Und was mir auch auffällt, ich habe bei der Formulierung der Frage noch gedacht, ob das so stimmt, aber ich habe das Gefühl, es gibt gerade auch so einen kleinen, dein Buch reiht sich so in so Bücher ein, die gerade existieren, wo es junge weibliche Protagonistinnen gibt und die sich sehr gut lesen lassen. Also sowas, obwohl sie sehr komplexe Themen verhandeln, aber trotzdem sehr niedrigschwellig sind in so einer Lesart. Also mir fällt da Ruth Maria Thomas ein oder auch Caroline Wahl. Also das sind ja auch beides junge Autorinnen, die Bücher schreiben über junge Frauen, die gerade total beliebt sind, wo irgendwie komplexere Themen verhandelt werden, mit denen sich junge Frauen beschäftigen müssen in unserer Gesellschaft und auch komplexe Frauen dargestellt werden, also nicht in einer Eindimensionalität, die sich aber trotzdem unglaublich gut lesen lassen und dementsprechend auch habe ich das Gefühl, ein breiteres Publikum anziehen. Also nicht in so einer Literaturbubble bleiben, sondern oft empfohlen wird, also ich kenne das oft in meinem Freundinnenkreis, wenn dann so Bücher verschenkt werden, dass das dann oft die Bücher sind, die verschenkt werden, weil sie irgendwie so ein bisschen gefällig sind, ohne dass das negativ ist. Hast du das Gefühl, da gibt es gerade so eine Entwicklung, also in der Literaturbranche, so ein bisschen, weil also ich finde es ja immer, das ist direkt eine Wertung, sehr positiv, weil ich das Gefühl habe, es wird immer weniger gelesen und solche Bücher halten da so ein bisschen gegen. Aber war das irgendwie auch bei dir so ein Gedanke, dass es ein zugängliches Buch sein soll?
Auf jeden Fall. Also nicht im Sinne von, ich möchte eine breite Leserinnenschaft erreichen, aber ich habe schon beim Schreiben den Anspruch, dass es nicht Menschen explizit ausschließt. Und also meine Sprache ist, glaube ich, schwankt ja zwischen sowas schon teilweise so ein bisschen überhöhtem, vielleicht manchmal sogar lyrischem und so einem sehr direkten Tonfall in den Dialogen. Und diese Mündlichkeit war mir super wichtig, weil ich da schon irgendwie so eine realistische Ebene drin haben wollte, mich da auch ein bisschen orientiert habe daran, wie vielleicht ich wirklich mit meinen Freundinnen früher gesprochen habe oder versucht, das zu erzeugen, dieses Gefühl, dass man sich irgendwie damit verbinden kann. Und dann habe ich ja trotzdem aber sehr viele so popkulturelle Elemente aus den 2000ern, 2010ern. Und da habe ich schon auch immer wieder mich gefragt, ob das jetzt ausschließend ist für Menschen, die nicht in dieser Zeit aufgewachsen sind. Und habe versucht, die so einzusetzen, dass es vielleicht für Leute, die das kennen, irgendwie so ein Plus ist und man da mitgehen kann, aber dass man, wenn man die Geschichte liest, da nicht total rausgeworfen wird. Und für die Sprache gilt das Gleiche. Also ich möchte schon eine Geschichte schreiben, die theoretisch für alle Menschen zugänglich ist, natürlich.
Obwohl deine Art des Schreibens wie man das dann liest, ich hatte das Gefühl, ich musste ein wenig reinkommen, weil ich weiß noch, innerhalb der ersten 20 Seiten, das hat sich dann total gelegt, habe ich mir irgendwann mal aufgeschrieben, kann ich der Autorin vertrauen in ihrer Erzählung? Also, weil es wird halt irgendwie, also es ist nicht chronologisch erzählt, es wird oft gesprungen, man weiß nie richtig, ist das jetzt vor diesem Event, nach diesem Event, wie reiht es sich jetzt gerade in die Erzählung ein? Dann schreibst du so ohne Anführungszeichen, dass manchmal nicht klar ist, wurde das jetzt gesagt, wurde das jetzt gedacht, wurde das jetzt ausgesprochen? Und das verunsichert ja so, hat mich auf jeden Fall am Anfang so ein bisschen verunsichert mit so, was ist jetzt real und was ist jetzt nicht real auch? Warum hast du dich dafür entschieden?
Also es wird ja aus der Perspektive von Yara erzählt, und zwar in einem Moment, in dem sie unter Schock steht, weil, das kann man erzählen, das passiert direkt am Anfang, Anto, ihre beste Freundin, ist gerade in die Ruhr gesprungen, in einen Fluss und taucht nicht wieder auf. Und dem vorausgegangen ist eine wochenlange Entfremdung zwischen den beiden. Und Yara steht jetzt da oben und weiß zum einen nicht, ob Anto wieder auftaucht, ob ihr was Schlimmes passiert ist, und zum anderen nicht, warum sie gesprungen ist. Und sie ist so mit der Frage konfrontiert, was hat sie damit zu tun? Hat sie vielleicht eine Mitschuld daran? Wollte Anto Aufmerksamkeit? Wollte sie sich wirklich verletzen? Und ihr schießen so alle Szenen dieser Freundschaft der letzten Wochen, aber dann auch der letzten Monate und Jahre so sehr wild und sehr assoziativ durch den Kopf. Das ist die Ausgangssituation. Und deswegen konnte das nicht einfach chronologisch so vor sich hin plätschernd erzählt werden, sondern musste so dieses Tempo haben, dieses Dringliche und auch dieses so ein bisschen chaotische, weil wir sehr nah an Yaras Empfinden und in ihrem Kopf eigentlich drin sind und so genau mit ihr mitgehen. Und ich glaube, dass so Erinnerung auch einfach funktioniert, dass es so assoziativ und sprunghaft einfach ist. Und ich finde die Frage absolut berechtigt, ob Yara eine zuverlässige Erzählerin ist oder nicht. Also es gibt genug Andeutungen dafür, dass sie es vielleicht auch nicht ist, und sie ist die Einzige, die über diese Freundschaft erzählt. Wir wissen nicht, was Anto dazu sagen würde. Wir wissen nicht, ob Yara Anto gerecht wird, ob sie die Freundschaft überhöht, ob sie Anto teilweise in schlechterem Licht dastehen lässt oder nicht. Genau, und zuletzt zu den Anführungszeichen. Das habe ich ganz am Anfang entschieden, weil ich wollte, dass dass nicht immer klar ist, ob Yara gerade Dinge ausspricht oder ob sie nur denkt, weil es eben so ganz nah an ihrem Beobachten die ganze Zeit ja ist. Und ich habe gemerkt, wenn ich Anführungszeichen benutze, dann wirft mich das beim Wiederlesen total raus. Und dann bekommt dieser Text irgendwie eine ganz andere, also viel langsameres Tempo auch. Und ich wollte dieses Schnelle und dieses Zwischensprechen und Denken irgendwie unbedingt so drin haben. Und deswegen war das für mich sehr schnell klar, dass ich das so machen möchte.
Ich fand es auch sehr passend, weil dadurch ja, also die Grenzen fließen. Also einmal finde ich zwischen lesender Person und Protagonistin, weil man kennt ja auch aus der Realität diese Momente mit, habe ich das jetzt gerade gesagt oder habe ich es nur gedacht? Also das ist dann ja irgendwie gleich geschlossen sozusagen in der lesenden Position. Mhm. Und auch die Grenzen zerfließen zwischen Realität und ja. Gedankenwelt so, also wie, was passiert wirklich und was passiert noch in Yaras Kopf. Und irgendwie finde ich, auch in dieser Freundschaft zerfließen ja die Grenzen zwischen wer bist du, wer bin ich und was ist noch in Ordnung zu sagen und was ist irgendwie schon zu viel. Und diese Freundschaft, die sehr innig ist, ist ja auch sehr gewaltvoll, hatte ich das Gefühl. Ne? Du hast gerade schon gesagt, sie springt, will sie sich verletzen vielleicht auch. Es gibt auch einen Moment, wo Anto im Krankenhaus ist. Man weiß da auch nicht wirklich, hat sie sich mit Absicht irgendwie, um Aufmerksamkeit zu kriegen, verletzt oder nicht. Also irgendwie dieses Gewaltvolle und auch dieses mit dem, man erzählt sich dann doch nicht alles, man will Sachen für sich behalten und man lügt sich irgendwie an und ist dann fies zueinander, auch wenn es nur gedacht ist oder halt auch nicht. Man weiß es ja nicht genau manchmal. Also es ist ja schon eine gewaltvolle Beziehung auch zwischen den beiden. War das auch, also hat das für dich eine Rolle gespielt, diese Gewalt zwischen Frauen auch irgendwie zu erzählen?
Also für mich hat es eine Rolle gespielt, so eine Beziehung zu erzählen, die einfach extrem intensiv in jeder Hinsicht ist, wo diese ganz große Nähe ist, auch diese ganz große körperliche Nähe und gleichzeitig dann so eine absolute Distanz und vielleicht auch Wut oder Eifersucht und einfach diese ganzen Gefühle, die in so einer komplexen Beziehung irgendwie aufkommen können. Und ich glaube, dass gerade in so jungen Freundschaften das oft sehr real ist, dass man einerseits das Gefühl hat, diese Person soll für immer im Leben bleiben und andererseits sich manchmal von dieser Nähe so fast erschlagen fühlt oder irgendwie bedroht in seiner eigenen Identität und sich so ein bisschen darin auflöst in dieser Beziehung. Also das wollte ich erzählen. Es ging mir nicht so sehr jetzt um Gewalt unter Frauen, aber die beiden erleben ja irgendwie jeder auf ihre Art auch in der Außenwelt irgendwie recht heftige Dinge, auch sexualisierte Gewalt, sexuelle Gewalt und so weiter. Und haben da irgendwie eine wahnsinnige Wut in sich und die kehrt sich eben teilweise nach außen, aber teilweise auch gegen sich selbst. Und das wollte ich schon auch miterzählen, ja.
Ich habe mich gefragt, wie sehr es eine Gewalterzählung ist oder also eine bewusste Entscheidung dafür oder wie sehr es auch, wenn man ein, sagen wir mal, Coming of Age, Zeit, auf jeden Fall Zeitspanne, jugendliche Zeitspanne ist und eine innige Beziehung zwischen zwei Frauen dargestellt wird, wie sehr das einfach unmöglich ist, das auszuklammern, dass man gewaltvoll miteinander ist. Weil ich kenne das aus meiner Jugend auch. Man weiß noch nicht richtig, wer man ist. Man will sich irgendwie beweisen. Und in dieser Gesellschaft geht es viel um von Männern beobachtet zu werden, dann aber auch das Scheiße zu finden, dann irgendwie die ganze Zeit Gewalt von außen zu erleben, die ja nicht körperlich sein muss, ne, aber auch teilweise körperlich ist. Ne, also es ist ja beides. Und dann geht es ja gar nicht anders sozusagen, als die Gewalt auch mit sich reinzunehmen und dann auch in so Innigkeit reinzunehmen.
Genauso würde ich das auch sagen. Also ich glaube, ich habe das nicht irgendwie geplant, das so zu machen, sondern ich habe diese Geschichte erzählt und das ist einfach eingeflossen, weil es so zentral irgendwie für die beiden auch ist. Vor allem für Yara, die sich einfach wahnsinnig viel mit diesen ganzen Dingen, wie irgendwie jemand springt irgendwo runter oder jemand verletzt sich oder so beschäftigt und da so fast so eine Obsession hat. Aber ja, sie haben eben diese Gewalt in sich, die sie von außen irgendwie permanent erleben oder sehen.
Wie sehr spielt in dem Buch und in der Freundschaft Klasse eine Rolle? Weil man erfährt ja irgendwie, Anto hat reiche Eltern oder auf jeden Fall ein großes Haus, arbeitet dann aber auch, will sich irgendwie davon lösen. Yara kommt aus einer Familie, die eher so guckt, wo man bleiben muss, aber die versucht, alles möglich zu machen für diese junge Frau. Wie sehr spielt das da eine Rolle?
Also ich wollte überhaupt keinen Klassenroman erzählen. Für mich war es eher so, dass ich dachte, Yara ist eine Person, die kommt nicht aus prekären Verhältnissen. Der geht's schon okay, die wächst bei ihrer Mutter auf, die Mutter arbeitet, man weiß nicht genau was, aber es ist jetzt nicht so, dass sie irgendwie extreme Geldsorgen haben oder so. Und gleichzeitig ist es so, dass die meisten Jugendlichen, von denen Yara umgeben ist, einfach aus reicheren Elternhäusern kommen. Anto ganz vorne weg, aber dann eben auch später die Jugendlichen an ihrem Gymnasium, auf das sie dann wechselt. Und dass sie als Person, die sich permanent so von außen wahrnimmt, permanent mit anderen vergleicht, das sehr bewusst wahrnimmt und sich sehr stark anfängt, darüber zu definieren. Und das hat mich eigentlich interessiert, diese Selbstverständlichkeit für die anderen, einfach mit diesen ganzen Statussymbolen umzugehen und überhaupt keine Sorgen zu haben und theoretisch weich zu fallen. Also für Anto ist es eben viel weniger problematisch, nach der Realschule erstmal abzugehen und so ein bisschen in der Eisdiele zu jobben und das aber auch schleifen zu lassen und dann auch nicht mehr hinzugehen, als für Yara, wo es irgendwie schon so ist, dass die Mutter sich wahnsinnig freut, dass sie aufs Gymnasium geht. Also ich wollte überhaupt keinen so Roman erzählen, in dem der eine Protagonistin in extrem prekären Verhältnissen lebt, sondern mich hat die Frage interessiert, was macht dieses Umfeld mit einer Jugendlichen auch einfach unsicheren Protagonistin?
Ja, ich meine, die Anschlussfrage wäre natürlich, was macht das Umfeld? Aber ich denke, dafür muss man das Buch lesen, um da irgendwie...
Ja, genau. Also genau, es geht dann eben viel so, dass sie anfängt, sich selber auch über diese ganzen Markendinge zu definieren, dass sie dann ja anfängt, angestiftet von Anto zu klauen, dass für sie das Klauen dann irgendwie einen größeren Stellenwert im Leben bekommt und genau, dass sie dann irgendwie versucht, Selbstbewusstsein zu generieren über diese Statussymbole tatsächlich, Handtaschen und Kleider und so weiter.
Ja, ich finde den Clown-Aspekt auch immer spannend, weil Clown, wenn man wirklich aus prekären Verhältnissen kommt, irgendwie ein Überlebensmechanismus sein muss. Und wenn man das nicht tut, ist es eher so ein Adrenalinkick, wo man dann auch weich fällt, weil selbst wenn man irgendwie erwischt wird und naja, dann bezahlen
die Eltern halt irgendwie. Und irgendwo dazwischen bewegen sich die beiden ja. Also für Anto ist es offensichtlich ein Adrenalinkick und das wird Yara erst klar, als sie zum ersten Mal bei ihr zu Hause ist, in ihrem riesigen Haus steht und merkt, dass Anto das einfach nicht nötig hat. Und für Yara ist es schon ein bisschen mehr als das und die Möglichkeit, einfach Dinge zu haben, die sie sonst nicht hätte.
Ich habe jetzt schon ein paar Mal über die Mütter gesprochen, weil ich mich gefragt habe, wenn man so zwei junge Frauen im Aufwachsen erlebt, wie sehr spielen die Mütter und was für Mütter sie haben eine Rolle, weil das ja im Grunde erstmal die erste weibliche Bezugsperson ist oder das Vorbild oder auch nicht, ein fehlendes Vorbild auch, und weil Anto sich ja auch unglaublich gut mit Yaras Mutter versteht oder auf jeden Fall verstehen möchte, welche Rollen spielen diese Mutterfiguren der jungen Frauen?
Also für Anto ist das sicher ein Faktor für ihre Einsamkeit, dass ihre Mutter eben einfach so sehr abwesend ist und ständig in der Welt umherreist und ihr immer nur Geld da liegen lässt und irgendwelche Nannies engagiert für sie. Und ich glaube, das ist ein großer Aspekt, weswegen Anto sich auch zu Yara so hingezogen fühlt. Weil ich werde sehr oft gefragt, so, warum mag Anto denn Yara? Ist Yara irgendwie Anto toll, findet das klar für viele, aber andersrum anscheinend nicht. Und ich glaube, ein Grund ist, dass Anto sich bei Yara so sehr gesehen und sehr geborgen und sehr wertgeschätzt fühlt und das von zu Hause nicht so kennt. Und dass Anto einfach aus dieser familiären Situation heraus eine große Einsamkeit mit sich bringt und das hinter so einer rauen Fassade versteckt. Und deswegen natürlich auch begeistert ist von Yaras Mutter, die irgendwie herzlicher ist, die präsenter ist und so weiter. Und für Yara würde ich sagen, ihre Mutter ist stabil und gibt ihr einen gewissen Halt. Und gleichzeitig ist Yara einfach auch mitten in der Pubertät und schafft es nicht, mit ihrer Mutter über Dinge zu reden. Und hat deswegen auch ein schlechtes Gewissen, weil sie eigentlich ihre Mutter gern hat. Also wenn sie dann irgendwie rausgeht mit Anto um die Häuser zieht und irgendwie Mist baut, dann denkt sie schon, oh Mann, ich darf Mama nicht enttäuschen. Aber das schiebt sie dann eben so weg und denkt sich, naja, solange nichts Schlimmes passiert, ist schon alles okay. Also es gibt da schon bei ihr diesen inneren Kampf von eigentlich will sie eine gute Tochter sein, weil sie ihre Mutter auch gern hat. Und andererseits will sie sich da irgendwie auch von lösen und eben einfach in dieses Universum eintauchen, in der sie nur mit ihrer Freundin existiert. Das würde ich sagen. Und tatsächlich war es aber am Anfang so, dass ich eigentlich vor allem diese beiden Hauptfiguren erzählen wollte und irgendwann gemerkt habe, okay, es braucht einfach auch logischerweise Nebenfiguren. Es braucht auch einen familiären Background, wenn ich Jugendliche erzähle, und dann sind die Mütter so dazugekommen. Also die sind so mit den Figuren gewachsen. Mhm. Die waren nicht von Anfang an da tatsächlich. Mhm.
Ich finde es total spannend, dass du sagst, Leute verstehen nicht, warum Anto mit Yara befreundet sein möchte, weil das wieder so aufzeigt, dass was als interessant angesehen wird, auch gerade, also auch von jungen Frauen, wenn man quasi ein bisschen rebellisch ist und stark und hart, und dann ist man irgendwie interessant, aber wenn man unsicher ist, und ich finde Yara gar nicht so krass unsicher. Also ich finde, sie hat ja auch immer wieder Momente, wo sie sagt, hier ist eine Grenze und das finde ich irgendwie blöd, was Anto macht, oder auch sie so ein bisschen verflucht oder sagt, halt stopp, das will ich jetzt nicht mitmachen oder da will ich alleine hin. Also sie schafft es ja schon, Grenzen zu ziehen, sie lässt sich nicht nur unterbuttern. Also so unsicher ist sie gar nicht, aber sie hat diese Unsicherheiten auf jeden Fall und diese Selbstzweifel ja in sich, und das ist dann irgendwie langweilig. Also das finde ich immer so absurd, weil man denkt, da sollten wir doch von wegkommen, dass das nicht eine Frau ist, die irgendwie erstrebenswert auch sein sollte oder so ein Frauenbild. Das ist doch super, wenn man auch unsicher
ist. Ja, oder nicht nur. Ja.
Genau, ja.
Absolut, absolut. Aber es ist mir jetzt ein paar Mal irgendwie begegnet, diese Frage. Und in Bezug auf Anto, die finden auch nicht alle nur sympathisch, aber da ist es, glaube ich, irgendwie klarer, dass sie so eine schillernde Persönlichkeit ist und diese Ausstrahlung hat und so sehr einnehmend ist und so. Da wird das weniger hinterfragt. Oder ja, tatsächlich, das ist mir jetzt schon öfter begegnet.
Vielleicht passt das ganz gut zu meiner nächsten Frage. Du warst ja jetzt auch auf Lesereise mit dem Buch. Du warst zum Beispiel auch in Bremen. Und hast wahrscheinlich viel über das Buch gesprochen und viele Fragen gestellt bekommen. Hat sich dadurch deine Sicht auf die Geschichte nochmal verändert?
Ja und nein. Also ich würde sagen, mir sind im drüber sprechen Dinge klarer geworden plötzlich. Und ich finde das total verrückt, weil ich merke jetzt, dass so ein Schreibprozess einfach für mich zumindest was extrem Intuitives ist. Also ich bin ganz schlecht im Plotten. Ich habe das ja auch, also ich habe es versucht zu plotten und dann irgendwann wieder aufgebrochen und so weiter. Aber ich schreibe eben sehr nah an so Gefühlen von den Protagonistinnen heran, und er schreibt mir das irgendwie über so was Emotionales. Und wenn ich drüber spreche, werden mir plötzlich Dinge und Bezüge und so klarer. Und das finde ich ganz, ganz schön tatsächlich. Und auch durch Fragen von Personen, die es gelesen haben oder so. Kann jetzt gar nicht so ganz konkret irgendwie eine Sache sagen, aber ich habe das Gefühl, ich kriege jetzt so einen Blick von oben auf diese Geschichte, den ich vorher nicht hatte.
Was meinst du mit Plotten für alle Leute, die nicht so im Literaturgenre
sind? Also mit Plotten meine ich, dass man sich vorher hinsetzt und skizziert, wie die Geschichte aufgebaut ist. Also es gibt den Anfang, es gibt dann vielleicht einen Höhepunkt oder einen Wendepunkt und dann gibt es das Ende, das irgendwie dramatisch ist oder auch nicht. Dass man sich vorher so diese Hauptpunkte irgendwie skizziert und dann diese Geschichte schreibt. Und ich wusste ab irgendeinem Punkt schon ungefähr, was am Ende passiert, aber viele Schritte dazwischen waren mir sehr lange unklar und haben sich einfach beim Schreiben ergeben.
Es ist super spannend, weil ich das Gefühl habe, deine Art zu schreiben passt ja sehr auch zu der Art, wie man das dann liest. Also, weil man ja auch sehr bruchstückhaft erstmal nur die Geschichte checkt und auch das sehr direkt reinkriegt, also sehr emotional durch diese, was wir schon besprochen hatten, durch diese fehlenden Anführungszeichen zum Beispiel, wo man nicht weiß, also aber das bringt einen ja dazu, sehr nah an der Person zu sein, an Yara, und sehr nah an den Emotionen zu sein. Ich habe das Gefühl, das bringt einen dazu, sehr nah an so Zweifeln zu sein, an Wut zu sein, an Unverständnis auch zu sein, also auch an diesem, ich verstehe XY nicht, ich verstehe die Welt nicht, man fühlt es direkt sehr mit. Und das ist ganz spannend, dass du sagst, dass du so auch an den Schreibprozess reingegangen bist. Man hatte diese Geschichte gar nicht direkt, wie auch die Lesenden die Geschichte gar nicht direkt haben. Und dann ist es sehr emotional, wie es auch für die Lesenden dann ist.
Ja, das ist schön, wenn das dann auch am Ende so rauskommt. Ja, auf jeden Fall. Ja, schon. Ich habe schon einfach geschaut, welche Emotionen oder welche Aspekte von dieser Beziehung zwischen den beiden interessieren mich noch oder was gehört noch zu diesem ganzen Bild von so einer Freundin schafft eigentlich dazu, und dann habe ich danach eher Szenen geschrieben tatsächlich und bin dann sehr tief in diese Gefühle und so reingegangen.
Wenn wir jetzt schon über Schreiben reden, es ist ja dein Debütroman, hast du denn schon weitere Projekte geplant? Vielleicht auch so als letzte Frage, so in die Zukunft blickend.
Ja, ich schreibe gerade an was Neuem. Ich habe dann jetzt bald auch ein Stipendium im LCB in Berlin, wo ich 4 Wochen Zeit dafür habe im Juli und hoffe dann ein bisschen tiefer einsteigen zu können. Jetzt gerade bin ich einfach viel auf Lesungen, was total schön ist, und bin auch dann so sehr in diesem Buch drin und nah an dieser Geschichte dran. Aber ich mache gerade fast jeden Tag irgendwie Notizen und habe schon so ein paar neue Szenen geschrieben. Und es gibt so eine Art von Figuren, aber genau, es ist noch alles ein bisschen vage und ich hoffe, dass es sich diesen Sommer festigt.
Sehr schön. Vielen Dank für das Gespräch und natürlich.
Danke dir.
Und natürlich auch allen HörerInnen. Vielen Dank für euer Interesse und eure Zeit und fürs Zuhören. Auf Wiederhören.
Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.